weil es gab Situationen, das weiß ich noch genau, wo ich den 17. Juni runtergefahren bin und auf dieses Hotel zugefahren bin mit dem Auto, wo ich auch dann dachte, boah, bist du eigentlich komplett wahnsinnig, ja? Wie kannst du so ein Monster da jetzt auf einmal übernehmen? Und viele haben auch gesagt, auch zu Gianni Van Damme, haben gesagt, was willst du mit dem, ja? Der ist, damals war ich 29, hat noch nie im Hotel gearbeitet, das wird doch nie was. Wie soll der denn so ein Hotel aufmachen?
Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rollin Pin Talks. Ich bin unglaublich froh und stolz, einen lieben Freund heute am Rohr zu haben. Uns verbindet eine wirklich langjährige Freundschaft und es ist auch ein denkwürdiger Moment, weil er nach über 20 Jahren einer der kulinarischen Städten Deutschlands schließt, aber nach vorne schaut, blickt und agiert. Und wir möchten heute ein bisschen sein Leben Revue passieren lassen. Sein Leben, er ist 1967 in Baden geboren, hat eine Ausbildung genossen im Schwarzwald, ging in die Schweiz, kam nach München, wo er unter anderem der Verantwortliche für Käfer war, bis er dem Eckhard Witzigmann zu der damaligen Station Nummer 1 kam, wo er zum Schluss als Sous-Chef aufhörte in der berühmten Aubergine und wieder zu Käfer ging, verantwortlich war. Er hat das berühmte Hotel Adlon aufgemacht und bis 2002 als Küchendirektor und gastronomischer Leiter geführt, bis er 2002 den Sülberg eröffnet hat, den er als Geschäftsführer und Gesellschafter, als Patron, als Küchenchef bis jetzt geführt hat. Und jetzt ist der neue Moment, wo er den Sülberg sozusagen zurückgibt und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ich freue mich ganz, ganz herzlich und außergewöhnlich, ihn am Rohr zu haben. Lieber Karl-Heinz Hauser, herzlich willkommen.
Dankeschön, Dankeschön, lieber Jürgen. Das war eine schöne Einführung und tatsächlich hast du fast nichts vergessen. War ein bisschen was los.
Da könnte man Bücher drüber schreiben.
Ja, also wie halt so eine Ausbildung. Im Grunde ist es ganz einfach gelaufen, wie so eine Ausbildung als Koch irgendwie so läuft, ja, oder wie sie laufen kann. Ich kam ja damals in so einem kleinen Ort, 300 Einwohner im Markgräfler Land, Baden, gerne immer verwechselt mit dem österreichischen Baden, aber das ist in der Nähe von Freiburg da unten die Ecke. Und ja, da habe ich erstmal meine Lehre gemacht da in einem ganz normalen Landgasthof und dann ging es dahin, so wie du es gerade erzählt hast, ja.
Wahnsinnskarriere, so wirklich vom Kochlehrling ja zum Eigentümer einer der kulinarischen Städten. Wer den Sülberg nicht kennt, ja, der hat was versäumt. Du hast es geschafft vom Zwei-Sterne-Restaurant über den Biergarten. Wahnsinns-Veranstaltungslocation. Wir hatten dort unfassbar schöne Feiern. Das war so jetzt dann der kulinarische Höhepunkt letztendlich immer in Hamburg. Die Gastro Premium Night, du hast so unglaublich viele schöne Konzepte ins Leben gerufen. Und jetzt ist es soweit. Das heißt, du trennst dich vom Sülberg. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig. Das hat aber tatsächlich nichts mit jetzt der Pandemie zu tun, sondern das war eine Entscheidung. Ich habe ja mal ganz am Anfang 10 Jahre unterschrieben und dann nochmal einen 10-Jahres-Vertrag mit einer Ausstiegsklausel nach 5, also vor 5 Jahren. Und vor 5 Jahren haben wir gesagt, okay, 5 machen wir noch, 20 machen wir voll und dann gehen wir erhobenen Hauptes sauber da raus und gucken dann, was wir machen. Jetzt ist diese Pandemie da dazwischen gekommen. Insofern ja, war es vielleicht gar nicht so eine schlechte Entscheidung. Warum? Weil es doch, ja, und du hast es gerade gesagt, der Sülberg besteht aus so vielen gastronomischen Einheiten, vom Ballsaal über Catering, über Almhütte, das Zwei-Sterne-Restaurant, das Deck 7, Biergarten und eben auch wirklich dieses Catering, was wir nebenbei auch aufgebaut haben, also die Hauser Catering. Und mit der Firma mache ich ja schon sehr lange Catering, seit 2005 haben wir wirklich dann auch so außer Haus-Dinge gemacht, weil wir gesagt haben, wenn die Leute nicht so weit rausfahren wollen in Hamburg, auf dem Sülberg, dann kommen wir zu denen und da ist jetzt eigentlich schon auch in den letzten Jahren so eine internationale Catering Company entstanden, wo wir eben jetzt auch in den letzten Jahren schon Porsche Mobi Supercup gemacht haben oder LMP1, viele Rennen mit Porsche die goldene Kamera, goldene Feder, die Eröffnung der Messe, solche Dinge waren also deutschlandweit und auch europaweit unterwegs. Und ja, das ist so ein Thema, das machen wir natürlich weiter. Also Catering ist auch immer mein Steckenpferd ein bisschen gewesen und die anderen Dinge, wie jetzt eben ja auch dieser große Berg, dieses große Objekt, du kennst es, 10 Stockwerke in den Berg reingebaut, nicht immer so einfach und wenn man in so einer Situation ist, auch wie wir jetzt glaube ich alle sind, wo wir nicht mehr so richtig Vollgas geben können in all diesen Bereichen, dann ist es schon mal ganz okay, wenn man sagt, komm, da die ein oder anderen Sachen lassen wir jetzt. Aber Catering machen wir weiter. Wir haben auch noch 2 Restaurants, Poke You in Frankfurt und in Rastatt mit Mercedes zusammen. Ich mache ein bisschen Beratung, ich mache ein bisschen Fernsehen und insbesondere dann nächstes Jahr eben auch Formel 1.
Hochspannendes und nebenbei erwähnt, hochspannendes Leben. Erstens einmal, wir sehen uns ja leider nicht live, wir haben uns ja Ende November das letzte Mal gesehen. Ja. Wo erreiche ich dich, damit unsere Zuhörer auch wissen, wo befindest du dich? Befindest dich jetzt nur noch am Sülberg?
Ist das genau, ich bin noch am Sülberg, ich wohne aber direkt auch in der Nähe und bin und bleibe auch in Frankenese wohnen. Auch die nächsten, in Hamburg auf jeden Fall mit Sicherheit noch die nächsten 1-2 Jahre, mal gucken, vielleicht auch länger. Und haben hier jetzt ein Lager angemietet, ganz in der Nähe, also eine praktische Produktion und Lagerhalle, wo wir unsere ganzen Sachen fürs Catering drin haben. Vieles der ganzen Ausstattungsdinge vom Sülberg und eben auch eine komplette Catering-Ausstattung, wo wir auch für diese Formel-1-Rennen, die wir jetzt machen, in Zukunft ein bisschen Platz brauchen, um zum Beispiel Container zu versenden in die ganze Welt. Wir müssen 6 Container international in die Welt schicken. Der erste geht jetzt am 7. Januar raus. Also ich habe ein relativ großes Lager mit nearly 1000 Quadratmeter, wo wir unser ganzes Equipment, wo wir praktisch unsere Sachen rausschicken, von wo wir stationiert sind. Das kann sich noch ein bisschen ändern, vielleicht in Zukunft, dass wir uns mehr im Süden orientieren, weil die Rennstrecken ja doch nicht immer in der Nähe von Hamburg sind, aber das wird sich zeigen. Also ich bleibe hier wohnen, ich habe hier meine Produktionsstätte und Lager und die anderen beiden Restaurants in Frankfurt und Rastatt, da werde ich natürlich auch mal sein zwischendurch.
Bevor wir jetzt aufs Catering kommen und Formel 1, ja. Also ich möchte ein bisschen auch dein Leben Revue passieren lassen, weil es ist doch ein Einschnitt jetzt mit dem Sülberg. Du bist das beste Beispiel, glaube ich, für jeden jungen, hungrigen Menschen, der sagt, man kann mit einer Kochlehre eine einzigartige Karriere machen. Was ist in deinem Leben so passiert, dass du jetzt dann dort sitzt, wo du jetzt sitzt. Normale Lehre in einem guten Gastronomiebetrieb und dann in die Schweiz. Und wie ist das weitergegangen? Was waren so die Einschnitte, die Meilensteine in deinem Leben? Was sind so die Mentoren, die Erfolgsgeheimnisse von Karl-Heinz?
Ja. Ja, irgendwie ist es so vor sich hingegangen und irgendwie auch immer, hat sich immer richtig angefühlt. Also nach der Schweiz dann. Also erst war mal der Schritt von diesem Landgasthof, wo auch wirklich ganz normale badische Gerichte gekocht worden sind, da irgendwie rauszukommen und auch irgendwie mehr zu lernen. Das war mir schon relativ früh bewusst, dass das nicht alleine es sein kann, das Kochen. Und war dann Villingen und Schwenningen in der Schule. Da gab es einen Lehrer, der hat im Kulm-Hotel in St. Moritz gearbeitet und immer geschwärmt, wie toll das da ist. Und ich habe so gedacht, damals zu arbeiten, das wär's. Und habe ihn auch mal gefragt, ob ich mich da bewerben kann. Und er hat gesagt, ja, aber du wirst wahrscheinlich keine Chance haben, weil die nehmen nur Leute aus großen Häusern, die, weiß ich nicht, Atlantik Hotel für Jahreszeiten. Aber ich habe es probiert und bin dann tatsächlich genommen worden, habe da die erste Wintersaison in St. Moritz gemacht. Damals ging es doch so, am 6. Dezember anfangen und am 28. Februar hast du das erste Mal Freikarpfen. So. Ja, also schon ziemlich anstrengend und intensiv. Habe da dann so ein bisschen die klassische Küche gelernt, wirklich noch die klassische Hochküche, so mit den ganzen Garnituren und Plattenservice, wie das halt in St. Moritz damals so war. Und das war wirklich, wirklich spannend und wollte dann aber in den Sterneladen. Gedacht, also nächster Schritt wäre vielleicht ein Sternelokal, waren natürlich viele Kollegen in Köln, die in solchen Häusern gearbeitet haben. Da kam dann Königshof, ich habe mich in München beworben, in Königshof, bei Käfer und im Bayerischen Hof. Und bin dann in den Königshof gegangen, weil es damals schon einen Stern hatte. Hab nicht so wahnsinnig viel verdient, 1600 Mark damals. Die anderen hätten schon mehr bezahlt, aber ich wollte einfach diese Sterneküche haben, also das erste Jahr dann mal in diesen Königshof und habe da so zum ersten Mal ein bisschen Sterneküche geschnuppert und danach ging es dann zu Käfer. Also, nee, ich bin dazwischen noch beim Bund gewesen auch. Bundeswehr wollte ich auch relativ schnell machen, weil ich dann da nicht unterbrochen werden wollte in meiner Karriere und habe dann eben Bundeswehr gemacht und bin dann zu Käfer gekommen, war bei Käfer erstmal im Restaurant. Hab da schon so ein bisschen Kontakt gehabt und weil du gesagt hast, wie kommt man da hin, was war da wichtig, Ich habe dann irgendwann auch mal in dieser Zeit im Restaurant dem Gerd Käfer, oder Gerd Käfer hat gefragt, er hatte eine Veranstaltung vergessen, ob nicht einer einspringen kann. Ich war im Restaurant, sagte, ja, das würde ich gerne machen. Das war ein Catering für 30 Leute, habe ich alleine gemacht. Und die Frau in Frankfurt war so begeistert, dass sie dem Gerd Käfer so vorgeschwärmt hat und gesagt hat, also dieser Herr Ausländer ist ja alles so. Also das war echt toll, dass er das noch irgendwie rausgezogen hat, also noch gerettet hat, die Veranstaltung. Und dann ist der Gerd Käfer zum ersten Mal aufmerksam geworden auf mich. Und wir haben dann immer mehr Veranstaltungen gemacht und wir haben uns wirklich super verstanden. Das war so wichtig und er hat mich dann auch relativ schnell befördert. Zum Küchenchef da im Partyservice zunächst, dazwischen kam aber dann schon einer meiner Chefs und gesagt, du musst zu Witzigmann gehen, damals noch das beste Restaurant in Deutschland, 3 Sterne. Und ich habe gesagt, nee, habe ich eigentlich keine Lust und zu viel Arbeit und mal schauen. Und er hat so lange dann an mir rumgearbeitet, bis wir dann mal hingegangen sind, habe dann den Eckhard Witzigmann kennengelernt. In dem Vorstellungsgespräch, wir haben uns auch wirklich auf Anhieb verstanden und bin dann von Käfer nach 2,5 Jahren weg und zu Eckert. Damals wirklich noch in der spannenden Zeit, wo wir 18 Mann in der Küche waren und wirklich alles gegeben haben. Ja. Und auch da, Käfer war dann ein bisschen sauer, das kann man natürlich verstehen, spinnst du, ich wollte dich gerade zum Küchenchef komplimentieren und du gehst jetzt zu Witzigmann. Und ja, das war, glaube ich, dann auch keine schlechte Entscheidung, weil auch da konnte ich mich relativ schnell erst zum Chef Gabmaché und dann zu seinem Sous-Chef und Stellvertreter hocharbeiten, was wirklich eine besondere Ehre war. Also das ging dann irgendwie so Schlag auf Schlag und habe dann da auch mein Ding gemacht. Bin großartig mit ihm ausgekommen. Wir hatten wirklich eine tolle Zeit. Bis dann nach 2,5 Jahren auch mal wieder der Gerd Käfer um die Ecke kam und gesagt hat, du musst jetzt wieder zurückkommen, du musst im Partyservice gehen, wir bauen gerade eine neue Produktion und du kannst dir aussuchen, was du und wo du arbeiten willst, wie deine Küche aussehen muss. Und ja, bin dann wieder zurück zu Gerd Käfer, habe dann nochmal 2,5 Jahre mit ihm Veranstaltungen gemacht auf der ganzen Welt. Aber also dieses Kochen, dieses feine Kochen wirklich von Eckhard gelernt und diese ganze organisatorische Sache, dieses Catering-Thema, all das, was dazugehört zur Organisation, dann am Schluss dann auch bei Gerd Käfer, ja. Und das war natürlich einer der größten Caterer, die wir, glaube ich, gehabt haben. Ja, war schon sehr besonders, mit diesen zwei zusammenzuarbeiten. Dann war ich mal kurz wieder weg, nach 2,5 Jahren, bin dann ins Andex am Dom, zu Sepp Kretz, das wissen die wenigsten, war da mal ganz kurz 3 Monate, hätte selbstständig sein sollen. Hat mir aber dann nicht so gefallen, ich kam aus der Gourmet-Ecke und dann auch bei Käfer und dann war ich nicht so wahnsinnig motiviert, Leberkäse. Und wir haben da gut gekocht im Andex am Dom, aber so jetzt eben diese bayerische Küche zu machen. Und dann hat mich der Gerd Käfer zum dritten Mal zurückgeholt, nämlich ins Käfers am Hofgarten, das heutige Schumanns, die heutige Schumanns-Bar. Ja. Und wir sind auch wenig und hab dann da die haben schon 3 Monate aufgehabt, hatten ein bisschen Schwierigkeiten, hab das dann da aufgebaut auch. Und da bin ich mit dem Roland Kufler in Verbindung gekommen. Kufler, Weinzelt, Spaten aus Mangelsin, einer der größten Gastronomen, die wir in Deutschland haben. Der hat es mit dem Gerd Käfer zusammen gemacht, dieses Bistro. Und hatte also auf einmal auch noch den Kufler irgendwie als Boss, den ich auch ganz spannend fand, weil der so der absolute Kaufmann war. Ja, der hat auch mal gesagt damals hier, also Sterneküche, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und wir wollen ja Geld verdienen. Und wenn du da gesagt hast, der Kufler, wir brauchen neue Speisekarten, hat er gesagt, du kannst da an Schönheit sterben, hat er immer gesagt. Und da war also da nicht, aber ich habe unheimlich viel gelernt, weil der eine Sache gemacht hat, der hat gesagt, der Küchenchef bei mir in meinen Betrieben, der ist zugleich auch Betriebsleiter, ja, hat dann einmal im Monat so ein Betriebsleitermeeting gemacht, das saßen die ganzen Küchenchefs und die Betriebsleiter, die ersten, und man hat die Zahlen durchgegeben, da wollte aber keiner sitzen, der natürlich den schwarzen Peter in der Tasche hat, also da habe ich wirklich auch so ein bisschen kaufmännisch einiges mitgebracht, somit war er auch einer meiner wichtigen Personen, die mich da geprägt haben, also Käfer, Kufler, und Witzigmann, ja. Und aber auch da kam es dann irgendwann zu einer Zeit, nach 2 Jahren, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich doch nochmal irgendwie was anderes machen und wollte nach Amerika und habe da einen Headhunter gehabt, ein sehr guter Freund von mir, der mich eigentlich nach Amerika verfrachten hätte sollen. Und was hat er gemacht? Er kam immer mit diesem Adlon um die Ecke und hat gesagt, ihr müsst unbedingt da mal hin. Ich habe dem Direktor von dir erzählt, der will unbedingt einen haben, der nicht in dem Hotel gearbeitet hat, sondern der bei dem Besten des Kochen gelernt hat, er muss aber auch organisieren können, du warst bei Käfer und ich habe dem von dir erzählt und du musst da unbedingt hin, der will dich sehen. Und ich habe erstmal wirklich 10 Mal gesagt, interessiert mich nicht, ich gehe nicht nach Berlin. Und irgendwann kam er aus Amerika angeflogen, habe mir das Ticket auf den Tisch gelegt und ich bin dann tatsächlich da hingeflogen und dann habe ich mich mit auch Gianni van der Halen, der damalige Direktor, Eröffnungsdirektor vom Adlon, auch wirklich mega cool verstanden. Und so sind dann 5 Jahre Adler und Grand Hotellerie, einer der geschichtsprächtigsten Plätze, die wir, glaube ich, in Europa oder auf der Welt haben. Dieses Hotel zu eröffnen, war natürlich schon besonders. Also mir ist es dann zwischendurch, wenn du so fragst, warum ist denn alles so passiert, schon fast ein bisschen unheimlich geworden, weil das irgendwie so dann einfach ging, ja, so eins aufs andere und irgendwie musste ich mich jetzt nie irgendwie bewerben, sondern das eine kam aufs andere und da war ich dann relativ lange im Adler und hat riesen Spaß gemacht, große Staatsbankette gemacht, beim Schröder drüben, Kanzleramt, jede Woche gekocht und so, das war wirklich cool. Und ja, dann, um den letzten Schritt dann zu nennen, kam Zülberg. Ich habe das mal beraten damals für Kempinski. Das hätte Kempinski machen sollen, dieses Objekt. Und ich war 1-2 Mal da und war sofort verliebt in diesen Ort. War aber nie die Idee gehabt, mich da selbstständig zu machen. Aber die Eigentümer, die haben so nah an mir gefressen, dass sie irgendwann mal gesagt haben, nachdem sie mit Kempinski auch nicht mehr verhandelt haben, weil es zu wenig Zimmer gab hier auf dem Zülberg und viel zu viel Gastronomie, haben die gesagt, das macht vielleicht Allianz damals, macht vielleicht Sinn, da eine Person da dahinter zu setzen, der das als Person verkörpert und vielleicht unsere Pläne mit dem Sternerestaurant, all diese Dinge, dann auch ganz gut umsetzen kann. Und dann habe ich mich tatsächlich von denen überreden lassen, nach 3 Monaten Verhandlungen, weil ich hatte ja einen tollen Job im Adlon, also ich hatte überhaupt nicht die Idee, da wegzugehen, aber ja, das kam dann eben so und dann haben die mir das angeboten, ob ich das nicht machen will, als das übernehmen will, als Selbstständiger. Habe ich ein bisschen Respekt, weil es einfach ein Riesenladen ist und wir, glaube ich, ähnliche Zeit, Jürgen, bist du auch, glaube ich, gekommen, ne, mit Rolling Pin. Und genau. Ja, das hat man dann halt gemacht und heute bin ich eigentlich ganz happy und stolz, dass wir 20 Jahre die Marke prägen konnten und hier auf dem Zülberg ich das machen konnte, was ich gelernt habe und mich da wirklich auch verwirklichen konnte. Das war eigentlich das Spannende, was ich an dem Zülberg so mag und mochte, dass man hier alles machen konnte. Ja, wir konnten eben ein Sternerestaurant machen. Wir hatten einen großen Ballsaal zur Veranstaltung. Ich habe eine riesen Terrasse gehabt. Wir haben dann im Winter auch mal gesagt, die Terrasse ist 7 Monate brach. Dann machen wir mal, lass uns doch mal eine Hütte dahin bauen. Dann haben wir diese unglaubliche Almhütte dahin gebaut. Eine der besseren Ideen, muss ich sagen, weil es einfach ein tolles Projekt war. Catering nebenbei gegründet. Und ja, ich konnte mich total ausleben und die Dinge machen, die ich gelernt habe in meinem Leben. Und ja. Also da ist jetzt eigentlich gar nichts Besonderes
dabei. Schnelldurchlauf, unfassbar. Wenn ich es jetzt sagen darf, ich glaube, dass die Keimzelle ist dessen, und das ist vielen Menschen gar nicht bewusst, indem man proaktiv sein muss. Hättest du beim Käfer nicht aufgezeigt, sondern dem Motto, ich mach das, Chef, wärst du dem Käfer nie aufgefallen. Ne? Es ist immer lustig, wie das Leben so Wendungen nimmt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, proaktiv zu sein und sein Ding anzubieten, zu tun.
Du musst einen haben, der dir den Stein in den Garten schmeißt. Und da hatte ich das Glück, dass es wirklich viele waren, die das getan haben. Der Käfer, der Kufler, auch der Eckert. Und am Ende des Tages musst du in der Lage sein, ihn auch aufzuheben. Und aufheben heißt eben auch, die Dinge von sich selber auszumachen, auch wenn man so mal gedacht hat, ah, komm, da musst du so viel arbeiten, 16, 17 Stunden und warum muss ich das für den tun? Das habe ich nie gedacht. Ich wusste immer, dass ich das natürlich für den jeweiligen Arbeitgeber tue, aber auch für mich, weil ich dadurch natürlich auch lerne und war tatsächlich auch immer jemand, der vielleicht den einen oder anderen Schritt mehr gemacht hat oder den schwierigeren Weg gemacht hat, um da für mich selber natürlich auch zu profitieren. Und So konnte ich hier auch einen Laden führen mit über teilweise 120 Angestellten in der höchsten Zeit, die wir da hatten. Ich habe nie eine betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht, weil einfach auch dieses Zahlenthema und dieses Kaufmännische und all diese Dinge ich mir da so nebenbei noch angeeignet habe und mich schon früh interessiert habe, was kostet jetzt zum Beispiel ein Lachs, wenn du den einkaufst und wie kommen denn die Zahlen zusammen und was musst du tun, um am Ende des Tages auch mit Gastronomie Geld zu verdienen. Und das ging irgendwie so alles ineinander. War immer viel Arbeit, gar keine Frage, ist es immer noch, aber hat immer Spaß gemacht, macht es auch heute noch und hat irgendwie ganz gut funktioniert.
Du hast immer so eine Leichtigkeit, wir kennen uns doch jetzt wirklich schon lange. Uns hat, wir sind ja letztes Mal Revue passieren lassen, der Reinhard Hanusch von Lohberger zusammengebracht, ein lieber Freund. Ja. Und die machen großartigen Job auch für die Gastronomie mit Lohberger. Und ich weiß noch, das war ganz am Anfang und dann sagt er, jetzt fahren wir auf dem Sühlberg. Und in meiner Welt war das ein kleiner Turm, wir haben vom Turm erzählt, nur waren, in meiner Welt waren dort 4 Tische, ja. Und da haben wir uns das erste Mal kennengelernt vor fast 20 Jahren. Das ist unfassbar. Ja, ja.
Weiß ich noch sehr gut. Und ich glaube auch, du warst relativ beeindruckt dann von der Größe, von der, auch von dem Platz auch hier. Es ist ein wirklich wunderschöner Platz. Und ich konnte mich einfach hier wunderbar verwirklichen und die Dinge tun, die mir Spaß machen und das einfach umsetzen auch. War auch die richtige Zeit. Ja, also ich sage auch immer, alles hat seine Zeit und jetzt ist eben auch vielleicht die Zeit, nochmal ein bisschen was anderes zu tun, wobei ich jetzt gar nicht so die Idee hatte, da jetzt noch 5 Läden zu übernehmen oder so, sondern einfach mal ein bisschen eine Geschichte abzustoßen oder einfach mal noch was Neues zu machen, aber eben nicht jetzt wieder Vollgas und dann, wie es immer war, haben wir auch jetzt wieder Projekte und ein spezielles Projekt, was mich schon wieder ordentlich einspannt und ich eigentlich gar nicht so richtig Zeit habe, Luft zu holen, aber so ist es nun mal und
ja, was ich bei dir mal geschätzt habe, du hast so unglaublich viele Bälle in der Luft gehalten, ja, jetzt von deinem Betrieb selber, dort auf dieser Baustelle hier, und es hat immer diese Leichtigkeit gehabt, wie du jetzt gerade auch die letzten 10 Minuten durch dein Leben geschossen bist. Ich möchte nur ganz kurz, bevor wir jetzt in die Zukunft gehen, was Karl-Heinz Hauser sofort so ein bisschen Revue passieren lassen. Also Sous-Chef vom Eckhard Witzigmann zu sein, glaube ich, damit könnte man schon ein Buch schreiben, ja. Wir kennen beide, du kennst den Eckhard noch besser als ich, weil du hast mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Ich kenne ihn nur privat.
Oder? Ja,
wirklich. Wie muss man sich das vorstellen? Du hast mit einer Leichtigkeit erzählt, na, ich bin dort angefahren als Poisonier und dann war ich Sous-Chef. Ja. Das war damals die Keimzelle, das glaube ich, kann sich kein Mensch mehr vorstellen, 18 Köche. Wie hat man damals gearbeitet? Das ist ja der Grundstein, auch einer der Grundsteine deines Könnens. Also, du kannst ja wirklich, wirklich geil kochen, ja.
Im Grunde war das eine Herangehensweise damals bei Witzigmann, die war schon interessant, weil er gesagt hat, wenn du anfängst bei mir, egal ob du Küchenmeister bist oder 5 Jahre schon Küchenchef warst, irgendwo oder sonst irgendwas, dann bist du erstmal Kommi und fängst da erstmal ganz unten an. Ja. Bei mir war das der Gabmaschee hinten und ich habe gefragt am ersten Tag, was machen wir jetzt eigentlich hier? Und dann hieß es, ja, mach irgendwas, stell's dem Chef hin und wenn es gut ist, ist gut und wenn nicht, hast du ein Problem. Ja. Das war so die erste Ansage. Und okay, dann machen wir mal was und habe tatsächlich auch das erste Gericht dahingestellt und dachte so, das gibt es voll auf die Fresse, weil das war gut, aber jetzt so, wie ich es bei Käfer gemacht habe und jetzt war ich auf einmal im besten Restaurant in Deutschland, 3 Sterne und ja, aber er fand es cool und ich glaube, die Idee und hat da gesagt, Karin, super, ja, und hat es dann auch aufgeschrieben, es war auch eine Auszeichnung, wenn das Gericht dann tatsächlich auch auf dem Menü oder auf der Karte gelandet ist. Und das war für mich eigentlich immer so dieser Ansporn, dass er gesagt hat, wenn du ihm was hinstellst, super, oder ja, mach mal, oder was ich was. Und irgendwie musste man Eckhardt einfach auch verstehen. Und ich glaube, das haben viele, gab ja immer viele Leute da, 18, 20 Mann, und es standen auch viele vor der Tür, wo vielleicht der ein oder andere auch mal gescheitert ist. Aber die sind daran gescheitert, weil sie nicht verstanden haben, wie er tickt, weil sie nicht verstanden haben, was er mag und was er nicht mag, oder die Denkweise auch nicht, das geht auch nicht von heute auf morgen, aber was ich relativ gut konnte, ist, ich wusste, was er mag und ich wusste vor allem, was er nicht mag und konnte auch schon die ein oder anderen Dinge ganz gut, ja, da damals war so asiatische Küche gerade im Kommen und ich habe halt bei Käfer, weiß ich noch genau, da kamen Leute damals bei Käfer aus dem Raffles in Singapur und die haben dann nachts da aufgekocht und geschnitzt und was sicher so und viele meiner Kollegen sind nach Hause gegangen und ich habe mich zu denen hingestellt, wollte lernen, wie man schnitzt und wollte wissen, wie man eine Frühlingsrolle macht und wie das mit der Würzkunst funktioniert und all diese Dinge. Das konnte ich dann da zum Beispiel im Aubergine relativ gut reinbringen. Das hat ihm total getaugt, ja. Und irgendwie haben wir uns einfach auch auf einer guten Ebene verstanden. Ich habe nie ein Problem gehabt mit ihm, ja. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er mich einmal irgendwie beleidigt hat oder irgendwie mal irgendwas gesagt hat zu mir. Das hat irgendwie immer gepasst, ja. Und so sind auch die 2,5 Jahre dann entstanden, ja. Und eben nicht ein Jahr, sondern 2,5 Jahre und auch die Beförderung, die dann war, weil er sich auf mich verlassen konnte. Er mochte zum Beispiel unglaublich gerne, dass ich so diese Organisationsschiene drauf hatte. Ja, wir haben auch mal hier und da mal eine Catering gemacht und das ist ihm zum Beispiel gar nicht gelegen, aber der war total happy. Keins, wir haben da ein Catering, 20 Leute da und da, ich das mal her. Ja, und das war halt für mich nicht so schwer, weil ich lange bei Käfer war und so war diese Mischung schon da, ein bisschen da, was ihm einfach gefallen hat und wir haben uns einfach gut verstanden.
Jetzt spüle ich ein bisschen vor nachher zu Athlon. Das muss ja ein Wahnsinn gewesen sein, so ein Haus aufzusperren. Das ist ja nicht unbedingt jetzt dann eine kleine Hütte. Da hast du wirklich alles dabei, ja.
Da hat ordentlich auf Grundeis gegangen, ja.
Vor allem Opening, ja. Wenn du sagst, du übernimmst Strukturen, ist alles gut, ja. Aber vom Stretch, richtig, wie funktioniert das, ja?
Das war schon, das muss ich sagen, war schon krass, weil für mich war das auch weit weg von diesen Restaurants und für Personen gearbeitet zu haben, wie Käfer oder Witzigmann oder auch im Königshof da. Königshof war ja eine kleine Station, oder war ich Kommi, das war überhaupt gerade, habe ich nicht gecheckt, was ein Hotel ist, wirklich in der Form. Und da dann auf einmal so eine riesige Hotelküche zu übernehmen, in so einem Riesenhotel, also nach diesem Vorstellungsgespräch, das war ja auch so absurd, wir hatten dieses Vorstellungsgespräch nicht im Adlon, sondern im Borchertz und sind erst am Schluss dieses Gesprächs rübergefahren, von hinten Bernstraße rein, und ich stand irgendwann am Fenster und habe das Brandenburger Tor gesehen und sagte, wow, was ist denn das? Das ist ja, erst da habe ich so richtig verstanden, um was es geht. Und da gab es dann schon Situationen, weiß ich, und dann habe ich zugesagt, er wollte mich unbedingt haben, habe ich gesagt, okay, wir machen das. Eva war mal wieder sauer, aber egal. Ich habe gesagt, wie geht es denn? Aber bist du eigentlich komplett wahnsinnig, ja? Wie kannst du so ein Monster da jetzt auf einmal übernehmen? Und viele haben auch gesagt, auch zu Gianni Van Damme, haben gesagt, was willst du mit dem? Ja, der ist damals war ich 29, hat noch nie im Hotel gearbeitet, das wird doch nie was. Wie soll der denn so ein Hotel aufmachen? Und wir sind aber mit einer Herangehensweise ran, ich bin Stefan Franz zum Beispiel damals als Chefpartisier gehabt, oder Dieter Söckner. Und wir sind aber mit einer Herangehensweise ran, ich bin Stefan Franz zum Beispiel damals als Chefpartisier gehabt, oder Dieter Söckner als ersten Sous-Chef, der auf Mallorca ja schon sehr lange erfolgreich ist, hatte ein paar ganz gute Leute, und wir waren auch ganz wenig, 20 am Anfang, Schluss war, hatte ich mal über 100 Köche, aber wir haben einfach diese Herangehensweise, wie wir sie hatten, aus den Restaurants, Qualitätsanspruch, all diese Dinge, die hatten wir drauf. Also wir wussten, wie wir es kochen. Wir wussten vielleicht aber noch nicht ganz genau, wie wir diese Menge hinkriegen. Also das erste Mal Frühstück, 550 Leute im Hotel am Wochenende. Wahnsinn. Also wenn du da, weiß ich nicht, 2 Rollwägen voll Erdbeeren bestellt hast, hast dann Samstag früh aber gleich nochmal 3 Rollwägen bestellt, weil du einfach so viel Menge gebraucht hast. Und so haben wir uns versucht, da rein zu arbeiten, schon mit einem brutalen Einsatz. Das erste halbe Jahr habe ich nur im Hotel gewohnt und bin morgens um 7 unten gestanden beim Frühstück und nachts um 2 ins Bett, also wirklich nur Aufzug hoch, Aufzug runter. Das erste halbe Jahr war ich wirklich nur im Hotel, und dann so nach und nach ging das ein bisschen besser, wir haben die Mannschaft aufgestockt und dann ging es ganz gut. Aber das war schon, wow, das war schon hart, oder? Und dann eben auch, und ich habe gar nicht gewusst, das fand ich auch ganz interessant, also von außen hat man das natürlich sehr wohl beobachtet, was macht der Hauser da oder auch Gianni Van Dalen, was kriegen die das hin, dieses Hotel zu eröffnen? Und ich war so mit mir beschäftigt, dass ich das überhaupt nicht wahrgenommen habe, wie das denn überhaupt wahrgenommen wurde draußen und wie die alle drauf waren. Und da gab es mal den einen oder anderen, der gesagt hat, das schaffst du sowieso nicht. Und ich habe gesagt, ja, passt schon. Und eigentlich sind das eigentlich immer genau die Dinge, das haben die in Zürich auch 5 Jahre gemacht, die mich dann noch mehr anspornen und noch mehr reizen, dann denen das eben auch zu beweisen, dass es geht. War dann, wollte auch mal nach 2 Jahren gehen, weiß ich noch, da kam mal wieder der Käfer und der Kuppler und hat gesagt, wir haben da ein neues Projekt für dich, wollen dich beteiligen. Und ich habe gesagt, ja, mal schauen, und habe mit dem Direktor damals gesprochen, und der hat gesagt, auf keinen Fall kannst du nach 2 Jahren gehen im Adlon, weil jeder wird dir sagen, du hast es nicht geschafft, du musst mindestens 5 Jahre da sein und das auch wirklich zeigen, um die Kontinuität auch wirklich zu beweisen, dass du es kannst. Und das war wirklich so zum Beispiel auch was ich gelernt habe, dass man dann irgendwann, als junger Koch geht man ja gerne Station, da mal ein Jahr und da mal vielleicht 2. Das war mir dann wichtig auch, und es ist auch so, dass man dann irgendwann, wenn man älter wird, tatsächlich sich dann, wie jetzt, wenn man einen Stern kocht, ja, ne, nebenbei haben wir dann auch mal noch den ersten Stern gekocht im Adlon. All diese Dinge, ja, die man muss sie länger machen, und man braucht eine Zeit, um zu beweisen, dass man es eben kann, und auch für sich, dass man es wirklich auch dann drauf hat, ja. Und so war es dann hier im Silber genauso, haben alle gesagt, ja, wird ja niemals, viel zu groß, wie soll das gehen? Und das sind eher dann so Aussagen, die fallen mir dann, da sage ich, okay, schauen wir mal.
Mehr motivieren als, ja. Genau, das ist, genau. Zum Schluss sagen sie alle, na klar, selbstverständlich hätten wir auch geschafft. Ja. Also das muss man ausblenden. Du hast mir eine lustige Geschichte erzählt, also du hast ja für viele gekocht, Kanzler und so weiter, und auch G7-Treffen, und du hast einmal, glaube ich, einen amerikanischen Präsidenten bei dir im Adlon gehabt, wo den sein...
Adlon 3 verschiedene amerikanische Präsidenten, ja, und bei Schröder tatsächlich fast alles, was da so über die Jahre... Die zweieinhalb Jahre, wo Schröder Bundeskanzler war, in der Zeit, wo ich drüben war, eigentlich fast alle, Jacques Chirac, auch mal am Tisch gesessen und so, ja, also wirklich viele Präsidenten, sowohl, wir hatten sie sowohl im Adlon als auch, dass ich dann das Staatsbankett drüben bei Schröder gemacht habe. Es war schon wirklich spannend. Hier haben wir dann auf Silberger, das war so das Höchste vor 3 Jahren, 2017, den G20-Gipfel gemacht und wir das Catering für die 20 Staats- und Regierungschefs mit Frauen und 20 Leuten. Also das war schon krass, ja. Und aber so ein Erlebnis, wo du dann sagst, okay, für wen willst du jetzt noch kommen, ne, wenn du die 20 Staats- und Regierungschefs da tatsächlich sitzen hast, war schon cool. Hat natürlich ja immer solche tollen Erlebnisse mitgebracht, diese Station.
Und da habe ich dich gefragt, wie ist das, wenn du jetzt dann für einen amerikanischen oder chinesischen Präsidenten kochst, gibt es denn einen Vorkost, dass du mir eine liebe Geschichte erzählt, wie es noch im Adlon war, wie ich weiß nicht, ob das der Privatkoch vom Präsidenten war, der so begeistert war von dir, weil, magst du eine Geschichte erzählen?
Das war der Vorkoster, ja, der ist dann irgendwie am zweiten Tag runtergekommen, ich habe gedacht, okay, der will jetzt bestimmt auch mal schauen, was wir denn da so kochen, und das hat den irgendwie gar nicht interessiert, sondern er hat immer gesagt, okay, Chef, you are so famous, I see you every day in the television, also der hat offenbar den Hotelsender angehabt die ganze Zeit, wo dann ein Film von mir lief, und hat gedacht, okay, ich bin da wahnsinnig famous jetzt in Deutschland. Also er war irgendwie total beeindruckt und und auch von der Operation, die wir da gemacht haben, hat sich eigentlich nicht so wirklich interessiert, was wir da gekauft haben. Hat schon mal reingeschaut in den Topf, aber war ein Spezialist. Übrigens nicht der Einzige, da habe ich einige erlebt, die dann nicht so ganz fokussiert auf das waren, was wir da gemacht haben. Also,
dabei denkst du, das ist so, für mich frage ich mich immer Vorkoster, weil wenn du jetzt wirklich ein Gift oder was drin hättest, das dauert ja, bis das wirkt. Ja. Gibt es diesen Vorkoster in Wirklichkeit oder ziehen die nur Proben, damit man weiß, das, was verdorben war und was verdorben war?
Also habe ich auch eine geile Geschichte von dem letzten G20-Gipfel, von dem Vorkoster oder der halt bei uns in der Küche war, der hat zwar die Sachen probiert, ja, also wo man sagt, okay, Vorkoster, aber der hat eben nicht alles probiert, sondern hier und da mal den Löffel reingehangen. Aber insbesondere ist er uns aufgefallen, wo er dann am Abräumtisch stand, also die Kellner zurückkamen mit den Tellern und er da die ganze Zeit auf diese Teller geguckt hat, ja, und auf den leeren Teller dann von Trump angeschaut hat oder den halbleeren. Und wir so gefragt haben, wieso er denn jetzt das so genau betrachtet, wo das Essen ja schon gegessen ist. Ja? Daraufhin hat er gesagt, also er ist jetzt relativ neu, der kam aus dem Pentagon, ist relativ neu im Weißen Haus, und damit er kann ja mit dem Präsidenten nicht sprechen, und damit er weiß, was er nicht mag, muss er sich die Teller anschauen und gucken, was von ihm zurückkommt. Fand ich schon erstaunlich. Hat dann schon auch mit, natürlich, also er hat schon geguckt und so, aber die Teller, die zurückkamen, die haben wir am meisten interessiert.
Das interessiert. Du, apropos Trump, du hast ja auch das Mar-a-Lago sozusagen von Donald Trump beraten oder in der Operation. Wie muss man sich das vorstellen? Wie lange ist das jetzt her?
Das ist 10 Jahre. 2014, 2015 gewesen. Zufall. Ich kannte den Mar-a-Lago Club schon von meiner Adlon-Zeit. Durch diese Five Star Diamond Award Verleihung und auch zur Messe ITB haben wir auch immer, ich habe da ein Jahr mal das Bankett gemacht für die Leading Hotel of the World's General Manager in 3 verschiedenen Orten. Also wird jedes Jahr in einem anderen Land ausgeführt, und in diesem Jahr, irgendwann im Adlon, weiß ich nicht mehr, 98, 99, war diese Leading Hotel of the World Versammlung mit den ganzen GMs bei uns, und wir haben da richtig schön Gas gegeben, also auch 3 Mega-Caterings hingelegt. Eins im Eisenbahnmuseum in Berlin, da haben wir das Buffet auf eine Lok drauf gebaut, die waren alle drin im Raum, und dann ging die Tür auf und da ist die echte Dampflok da reingefahren mit dem Buffet drauf, ja, oder im Jüdischen Museum ein Essen mit Trüffel, wo wir alle mit großen 200, 300 Gramm Knollen, Trüffel durchgelaufen sind und Trüffel drauf. Das hat viele so beeindruckt, dass ich ein paar wirklich gute Leute kennengelernt habe, unter anderem Bernd Lemke, der General Manager vom Mar-a-Lago, einer Hamburger, der dann auch immer, als ich mir im Silberg dann war, mich besucht hat und im ersten Jahr da irgendwie so begeistert war, dass er gesagt hat, kannst du mir nicht ein bisschen helfen, da den Mar-a-Lago zu unterstützen, uns in der Gastronomie zu unterstützen und uns da ein bisschen beraten. Und das habe ich dann tatsächlich 2 Jahre gemacht mit 25 Leuten, die wir da rübergeholt haben, also vom Küchenchef über den Patissier, Restaurantleiter, Sommelier, all diese Leading-Leute, also Führungskräfte haben wir da mit rübergebracht, 2 Jahre. Immer in der Saison November bis März geht die ja nur, das ist eine kurze Saison in Palm Beach, und in der Zeit war das eigentlich eine ganz coole Geschichte, weil ich die Leute von hier, wo in Minder nicht so viel los war, rüber ins Mar-a-Lago transportieren konnte und die da die Möglichkeit hatten, auch mal in Amerika zu arbeiten. War ganz spannend. nicht immer einfach mit der Kocherei da, aber hat Spaß gemacht. Ja, Jetlag war auch nicht ohne, aber war cool.
So, und jetzt spielen wir vor, das heißt, eigentlich Kempinski, du beratend, auf einmal bietet dir, damals war glaube ich die Allianz Eigentümer vom Sühlberg, ist das richtig?
Ja.
Bieten dir die das an? Jetzt ist das schon, Nummer, ja? Die werden die Hardware hinstellen und sagen, okay, und jetzt dann hätten wir gerne eine Pacht und die Software musst du auch bitte selber kümmern.
Genau.
Das ist schon eine Nummer, oder? Wie alt warst du damals? Jetzt bist du 31 bist du jetzt, damals warst du 18.
Genau. Danke, Jürgen. Nein, 35 war ich damals tatsächlich genau der richtige Zeitpunkt, finde ich, oder das richtige Alter, um dann so einen Schritt zu machen in die Selbstständigkeit. Als selbstständig wollte ich immer sein. War auch schon Jahre vorher gleich, ich hatte nur nicht das geeignete Projekt oder Objekt da und das war halt eben auch wieder so eine Zufallssituation und dann ja, dann wirklich zu springen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt von einem relativ safen, coolen Job. Ich würde sagen, dass es einer der begehrtesten Jobs war, die es in der Gastronomie gab, Küchenchef im Adlon zu sein oder gastronomische Leitung sogar dann. Und aber das war dann so die richtige Gelegenheit. Wir haben schon lange verhandelt, dass es irgendwie safe war, dass der Pachtvertrag so ausgehandelt war, dass man einigermaßen leben kann. Aber natürlich war es ein Risiko und das Risiko war dann auch nicht mehr bei der Allianz, sondern auf einmal bei mir. Ich war derjenige, der es dann machen musste. Und ja, also schon ein spannender Schritt, aber der richtige. Und mit der Einstellung und mit der Erfahrung, die ich hatte und mit den Erlernten ging das dann ganz gut. Natürlich am Anfang immer mal ein bisschen holprig, ist doch klar, wenn du so viele unterschiedliche Outlets machst dann auch, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
Jetzt versuche mich reinzuversetzen, einen jungen Mann, 35 oder junge Dame, 35, möchte ich selbstständig machen. Da fehlt es vielleicht natürlich kaufmännisch hinten und vorn. Wie hat das bei dir funktioniert? Hat man damals noch Finanzierungen ohne Probleme erhalten von Banken? Oder hast du das so viel weglegen können? Weil da geht es schon wirklich was weiter an Pacht, nehme ich einmal an.
Ja. Ich hatte jetzt natürlich und das auch immer und bis heute zwei sehr gute Leute an meiner Seite, zum einen Prinz Roberto Solo Langenburg aus München, an meinen Rechtsanwalt und Steuerberater, der damals mit dem Vertrag mitverhandelt hat, den habe ich über diese ersten Verhandlungen kennengelernt und habe auch gesagt, ja, ich habe jetzt da nicht Lust, irgendwie da 100.000 Euro für einen Anwalt auszugeben, das müsst ihr schon machen, wenn ihr mich haben wollt. Und dann haben die gesagt, naja, würden wir hier einen zur Verfügung stellen. Da saß der gerade zufällig am Tisch und dann haben wir es erstmal probiert. Irgendwann hat sich dann gezeigt, dass er, obwohl er von denen bezahlt wurde, für mich war, also eher auf meiner Seite war, sehr cool. Und dann gab es noch Professor Christian Buhr, Professor an der Universität in Heilbronn, unterrichtet dort Betriebswirtschaftslehre, war früher die rechte Hand von Herrn Jagdfeld vom Adlon. Ein guter Freund, der auch, mit dem habe ich auch Mar-a-Lago gemacht übrigens, also auch die ganzen Zahlengeschichten mal. Das ist ein Typ, der kann also auf dem Rückflug von Miami nach Frankfurt, als wir da damals in Mar-a-Lago waren, hat er eine komplette Wirtschaftlichkeitsberechnung auf Excel gemacht mit 380 Seiten über diesen Nachtflug. Am nächsten Morgen war das Ding fertig, als wir gelandet sind. Also ein absoluter Freak, was Excel betrifft. Und der hat mir auch die Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Budgetierung gemacht mit uns die ersten Jahre hier. Den habe ich auch immer bezahlt. Und dann eben dieser Rechtsanwalt und Steuerberater Hubertus, der mich da, was die steuerrechtlichen Dinge betrifft und auch die Vertragsdinge betrifft, beraten hat. Ja, Kredite musste ich gar nicht großartig nehmen, weil das war auch so gut verhandelt, dass wir uns da schon einiges hinstellen mussten. Und die ersten zwei Jahre waren dann auch pachtfrei, wie es halt so ist, wenn man so anfängt, weißt du, da hast du nicht so viel Pacht bezahlt. Und so war das schon ein Vertrag, den man eingehen konnte, wenn man die Parameter danach eingehalten hat. Und zum Glück hat es auch gleich gescheppert. Wir waren, glaube ich, nicht so schlecht. Auch von Anfang an schon hat man die Umsätze dann relativ gut da und safe drin, dass wir leben konnten damit. Ja. Dass das ganz gut dann sich eingenäht hat. Aber diese Berater finde ich auch eine ganz interessante Frage, Jürgen, super wichtig. Ja. Also ich war nicht in der Situation, in der Lage, einen 25-seitigen, 30-seitigen Pachtvertrag zwar zu lesen, aber ihn zu verstehen, das war damals natürlich noch nicht so. Da hatte ich wirklich meine Leute, die habe ich auch heute noch, auch Christian, beide sehr, sehr gute Freunde, mit denen ich, wenn immer ich was habe, denen alles anvertrauen kann. Und die sind so fit. Also wenn du einen Rechtsanwalt hast, der eben auch deine Steuer macht, ist schon mal ganz cool, weil die rechtliche und die steuerliche Situation ist damit abgedeckt. Und dann habe ich so einen Christian noch oben drauf. Wenn es dann ganz diffizile Dinge gibt oder so, dann kann ich den immer fragen. Und der ist immer da. Ein blitzgescheites Kerlchen, der der echt was versteht vom Geschäft.
Nein, ich glaube, darum geht es ja auch. Weil Kochen, ja, aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten, wo du wirklich heute großartig kochen lernen kannst. Damals war es ja bei Weitem nicht so diese Masse hier an Spitzenrestaurants. Ich glaube, das Rechnen ist gleich wichtig wie das Kochen, wenn jetzt sogar mal Spur wichtiger. Ja. Zum Schluss müssen nicht nur die Rechnungen gezahlt werden, es muss ein Gewinn überbleiben, dann macht Spaß, dann kannst du investieren. Das heißt, und jetzt komme ich jetzt, kann man sagen, fast 20 Jahre kann man jetzt sagen, eigentlich. Also, wirklich Operation Sülberg.
Ja, 20 Jahre, also so gut wie. Wir haben 2002 aufgemacht und also ich war schon relativ früh da, im März, in der ganzen Voröffnungsphase, dann bis ich vom Atom weg war und dann hier angefangen habe. Wir haben schon eine Zeit lang gebraucht, auch 2-3 Monate, bis wir dann wirklich startklar waren, haben dann im August das Soft aufgemacht und das sind jetzt tatsächlich 20 Jahre her. Und du, ich bin da, wenn ich zurückschaue, total happy über all die großartigen Sachen, die wir gemacht haben. Die Gastronomie hat sich schon verändert in der Zeit, also auch so Privatgeschäft, Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, die wir gemacht haben, all diese Dinge, das hat sich schon verändert, auch so das Preisgefüge. Die Dinge sind alle natürlich auch immer teurer geworden, Personal zu bekommen, auch nicht mehr ganz so einfach, wie es früher war, all diese Dinge. Aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt, jetzt mal ganz abgesehen von der Pandemie, auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wo wir alle, glaube ich, ein bisschen in die Röhre geguckt haben und gesagt haben, wow, was kommt denn da jetzt auf uns zu und wie kriegst du das hin? Aber ich finde, da sind wir relativ gut und ich glaube auch hier in Österreich gut unterstützt worden vom Staat auch und so konnte man das relativ gut über die Bühne bringen und das Kurzarbeiterthema ganz gut gemacht und haben auch jetzt bis zum Schluss noch ein ganz gutes Geschäft, was okay war, ja. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir alle haben in der Gastronomie, Hotellerie. Es ist irgendwie läuft ja und wir sind auch wieder offen und war auch offen im Sommer, da war es mehr oder weniger, je nachdem, wo du warst. Aber so richtig auf Drive kommen, was wir hier über die Jahre gemacht haben, so unsere Gastro-Premium Night, die wir zusammen gemacht haben oder unsere jungen Wilden-Geschichten, ja, Messen, große Feste mit 1.500 Personen, was wir hier auch machen konnten. Die fehlen natürlich total und am Ende des Tages ist die Spitze, die oben da, die du brauchst, um ein Hotel oder ein Restaurant betriebswirtschaftlich sauber aufzustellen, die fehlt ein bisschen gerade. Und das ist natürlich schon ein Thema, was nicht so einfach ist. Und insofern bin ich froh, dass wir diesen Zeitpunkt gefunden haben, wo man das nicht mehr ganz so... Also ich hätte jetzt echt keine Lust, auch schon wieder in den Lockdown zu gehen. Mit der ganzen Mannschaft, ja, weil es auch irgendwie schwierig ist. Die sind alle versorgt, meine Mitarbeiter, ein paar gehen mit auf Catering, aber wow, die Situation ist schon nicht einfach.
Du hast es schon eingangs erwähnt, nicht die Pandemie ist schuld, dass du den Sülberg nicht weiter betreibst, weil die Entscheidung ist ja vor Jahren schon gefallen, wenn man vor
ja, Jahren darüber geredet hat. Vor 5 Jahren, definitiv, ja.
Was war die Motivation zu sagen, das war's? Warum?
Also, weil ich das entschieden habe, da tatsächlich die vor 5 Jahren, dann nach 20 Jahren Schluss zu machen, hatte auch die ein oder anderen Hintergründe, nämlich auch zum Beispiel, dass jetzt nicht so, wir haben mittlerweile andere Eigentümer, denen das gehört, die nicht mehr so wahnsinnig viel investiert haben. Das hat mich schon ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Und der Laden ist halt groß, das ist eine Immobilie, da musst du auch immer wieder mal was reintun. Ich habe viel reingesteckt und viel gemacht und so, aber irgendwie muss es im Gleichgewicht sein zwischen Verpächter und Pächter und das hat vielleicht auch nicht mehr so ganz gestimmt. Das war ein Thema und aber auch so für mich, wo ich sage, hey, was willst du jetzt noch ewig das machen? Also für mich war wichtig, zu einer guten Zeit auszusteigen und auch jetzt nicht mit 65, 70 und dann irgendwie in der Mehrheit umzukippen, sondern in einer guten Zeit auch auszusteigen und das war eigentlich immer die Idee und das ist auch die ausschlaggebenden Punkte auch, wie sich die Situation verändert hat, so in den letzten Jahren, dass man eben nicht mehr, also auch die Wertschätzung, die uns gegenüber gebracht wird, ja, die Preise, die bezahlt werden, also es ist ja jetzt das Compliance-Thema, was wir die letzten Jahre hatten, wo ja wirklich jetzt nur noch irgendwie, also du hast am Schluss auch wirklich oder oft genug Kunden, wo man nur noch um das Geld spricht und nicht mehr um die Qualität. All diese Dinge, wie sie sich verändert haben, haben mich dann schon irgendwie in der Summe dann dazu davon überzeugt, dass ich sage, okay, komm, jetzt machen wir mal nochmal was anderes.
Und das andere ist, und jetzt dann kommen wo die Reise hingeht. Das heißt, du machst dich ja seit langem Caterin, damals für Porsche Cup warst du viel unterwegs. Ja. Und jetzt bist du sozusagen in der Königsklasse eingestiegen. Und das wird so ein bisschen das Kernthema. Hauser Catering goes around the world, with McLaren, richtig?
Genau. Ja, McLaren, wie gesagt, war jetzt auch gar nicht so hundertprozentig auf dem Schirm, dass wir sowas machen. Porsche Motor Supercup, wie gesagt, die letzten Jahre immer schon, aber es gab eben, ergab sich die Gelegenheit letztes Jahr, da eine vernünftige Ausschreibung mitzumachen mit McLaren, weil sie die neuen Caterer gesucht haben. Der Teamchef Andreas Seidel, den kenne ich noch sehr gut von meiner Porsche-Zeit, der hat damals Porsche gemacht, dreimal Weltmeister geworden, LMP1, Langstrecken-Weltmeisterschaft. Und wir kennen uns schon relativ gut und lange habe ich damals zu Porsche geholt und da war einfach die Idee, dann auch mal zu schauen, ob wir nicht da in der Ausschreibung mitmachen. Mehr hat aber auch gar nicht gemacht, sondern hat mich höchstens maximal ins Spiel gebracht und der Rest war dann wirklich auch eine ganz saubere Ausschreibung mit jede Menge, mit einigen anderen Konkurrenten. Und ja, die haben wir dann wirklich die letzten 2-3 Monate da durchgezogen, waren dann irgendwo ganz gut und sauber aufgestellt. Ein bisschen Erfahrung habe ich ja in diesem Motorsportgeschäft. Auch, und die haben da auch gesehen, weil wir ja direkt neben dran sind, mit Porsche Mobile Supercup, was wir da so machen. War jetzt auch, so hat sich so ein bisschen rumgesprochen auch, dass wir da nicht so schlecht trocken da auch bei diesen Formel 1 Rennen. Und wie gesagt, haben aber dann eine ganz saubere Ausschreibung gemacht, die wir dann Gott sei Dank gewonnen haben. Und jetzt, ja, gehen wir an dieses Projekt Formel 1 in 25 Ländern dieser Welt mal an, ja, und freuen uns total drauf. Ich habe meinen Sohn mit dabei, das freut mich wirklich am meisten. Tom macht ja ein duales Studium schon seit 3 Jahren, also hat auch schon diese Poke-Restaurants mit mir aufgemacht und dieses Thema ein bisschen nach vorne gebracht. Und jetzt eben auch die letzten 2 Jahre, immer wenn er dann Zeit hatte, nicht studiert hat, war er mit auf den Rennen und auf den Caterings und er ist jetzt Projektleiter und derjenige, der das mit mir macht. Ich habe ihn mit dabei. Wir haben beide, sind natürlich, kannst du dir vorstellen, hochmotiviert, da ein bisschen um die Welt zu reisen und da irgendwie ein cooles Catering zu machen. Haben wir richtig Lust drauf und glaube ich, wird eine ganz spannende Sache.
Das heißt, ihr seid verantwortlich für die Verpflegung des Teams, der Fahrer, aber auch in diesen Motorhomes für die VIP-Gäste, ist das richtig?
Genau.
Ihr schaut, dass alles
läuft. Lando Norris, Daniel Ricciardo, ja bekannt, Teamchef Andreas Seidel, Zac Brown, die ganzen VIPs drumherum, also die Funktionäre, die da was zu sagen haben. Sponsoren, die dann eingeladen werden, aber nicht in der ganz großen Ecke. Es gibt ja dann immer noch den Paddock Club, da kann ich es mir klar, man hat nochmal 100 Gäste, die sich in den Paddock Club reinsetzen, sondern wir sind eben wirklich unten im Motorhome, da wo die Box ist, da wo das eigentliche Geschehen ist, unten sind die Mechanics oder das gehört da alles zusammen, ja, das Team und eben die Gäste, die da eingeladen werden und die Fahrer und alles, was dazugehört.
Das heißt, wie viel verpflegt sie dann wahrscheinlich am Renntagen ein bisschen mehr, als wie wenn die Vorbereitungen sind?
Genau,
wie
viele Leute kommen? Das geht sukzessive los. Am Montag, je nachdem, wo wir sind, auch vielleicht schon am Sonntag an der Strecke bauen auf. Dann hast du erstmal 20, 30, 40 und dann am Freitag, Samstag und Sonntag an den Hauptrenntagen zwischen 150 und 200 Gäste, die Frühstück, Mittag, Abendessen haben und dann einfach rundum Verpflegung haben. Plus die VIPs. Da kommen vielleicht noch Side-Events wie Monaco, wo sie nochmal 20 Leute einladen und vielleicht in Abu Dhabi, kann ich mir vorstellen, jetzt gerade, wo es einfach nochmal Sonderevents nebendran gibt, die machen wir auch. Also so High-End-VIP-Geschichten, die es da noch gibt.
Ich mache jetzt gleich ein bisschen Werbung. Das heißt, ihr sucht noch tolle Leute, die mit euch um die Welt reisen. Haben wir bei Rolling Pin auf der Plattform nicht ausgeschrieben, im Magazin. Wem suchen wir, Karl-Heinz? Welche Chancen für welche Menschen ergeben sich gerade? Ja. Was suchst du?
Also es ist tatsächlich so, dass wir, das Team ist eigentlich so gut wie vollständig, es geht ja auch schon bald los, aber wir suchen noch 1 bis 2 tolle Servicekräfte, die Lust haben, also Service-Mädels, die Lust haben, auch da wirklich voll in diesem Motorhome mit dabei zu sein und mit uns um die Welt zu reisen, die müssen jung, pfiffig Lust haben, guten Service zu machen, also diesen Dienstleistungspunkt da Vollgas innehaben und einen oder eine Dame oder Herr in der Patisserie, ja. Wir haben schon, ich habe 3 Küchenchefs eingestellt schon, die sind fix im Team. Also wir gehen da auch keine großen Dinge ein, sondern wir haben wirklich 3 hoch ausgebildete Top-Küchenchefs, die da mit drin sind. Plus ich, und da brauchen wir noch eine junge Person, die ein bisschen in der Patisserie ganz gut da unterwegs ist. Und einen Logistiker, der LKW fahren kann, der die LKWs an die Strecke fährt. Bei Europarennen haben wir einen Kühl-LKW mit dabei, da musst du den LKW an die Strecke fahren, ausladen, vielleicht auch mal einkaufen gehen und schauen, dass entsprechend alles aufgebaut ist vor Ort, dass das Motorhome richtig aufgebaut ist und dann auch wieder abgebaut wird. Da auch immer ein Thema dann noch, ne? Das muss dann relativ schnell in Züge gehen. Und ja, das sind die drei Positionen, die wir tatsächlich noch suchen. Der Rest ist eigentlich so gut wie besetzt. Ich habe auch noch ein paar in der Hinterhand, aber wir wollen jetzt einfach noch mal gucken, was es noch so gibt. Wer noch so Lust hat, vielleicht so eine spannende Geschichte zu machen, wie im Übrigen, glaube ich, gerade fürs nächste Jahr, wo wir jetzt ja doch wieder nicht so richtig wissen, wie geht's vorwärts, dass sich das relativ krisensicher ist im Sinne von Formel 1 befahren. Wir haben da auch unsere Corona-Vorgaben natürlich, aber das ist, glaube ich, schon ein ziemlich spannender Job, wo man um die Welt reisen kann mit einem Megateam, mit einem, auch McLaren ist gerade bei FIA zum beliebtesten Team gewählt worden in der Formel 1, sind auch wirklich coole, ist eine coole Mannschaft, sind coole Leute. Und mit uns kann man auch ein bisschen was anfangen. Und was wir wollen, ist anständig kochen, einen Top-Service da liefern und auch ein bisschen Spaß haben.
Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, reinschauen, rollingbin.com oder beim Karl Heinz. Ich kenne euch alle, ihr seid ein großartiges Team und das, glaube ich, muss richtig cool sein, so ein Jahr Teil einer Familie zu sein, 25 Länder der Welt, spannende Gäste. Also, One Big Family, ja. Also unbedingt, wenn man jung ist, wie du richtig sagst, möge dieser Wahnsinn bald vorbei sein mit der Pandemie, aber dann hat man die Sicherheit, dass die Rennen stattfinden werden. Punkt, ja. Vielleicht mit weniger Gästen möge es nicht so sein, aber sie werden stattfinden. Ja.
Sie werden stattfinden und das ist eine relativ coole Geschichte. Und ja, in die Welt zu reisen, sind wirklich alle Länder dabei, alle Kontinente dabei. Ein sehr spannendes Projekt, wo auch ich noch richtig Lust habe drauf.
So, also jetzt reinschauen, rollingbin.com/jobs, Karl-Heinz Hauser, und dann gleich bewerben. Es geht bald los.
Bitte gerne.
Führt mich zu meiner wahrscheinlich vorletzten Frage. Ja. Wo siehst du jetzt dann, also was ich bei dir geschätzt habe, ist, du bist ein Koch oder du bist Gastronom. Ja, das ist diese Mischung, die dich so unglaublich gewinnend einzigartig macht. Es hat schon einen Grund, warum du den Sülberg jetzt dann sozusagen nicht weiter betreibst. Wo siehst du oder welche Tipps kannst du jungen Leuten geben, die vielleicht Gastronomen werden wollen? Mhm. Wo entwickelt sich die Gastronomie hin? Du hast ja vieles angesprochen. Mitarbeiterproblematik wird sich nicht verbessern, nicht verändern. Wo würdest du jetzt investieren? Du hast ja zwei Poker-Restaurants mit Tom, die du betreibst.
Ja.
Wo siehst du die Zukunft der Gastronomie?
Wow, ist gar keine einfache Frage, weil wenn du mir das vor 10 Jahren gestellt hättest, hätte ich dir ganz viele tolle Sachen gehabt. Aber am Ende des Tages bin ich schon der Meinung, dass das auch in Zukunft wieder gehen wird. Ich bin überzeugt, dass die Corona-Geschichte mal irgendwann Geschichte ist. Und ich glaube, dann gibt es ganz gute Chancen und Möglichkeiten, da auch wieder ein bisschen Gas zu geben in der Gastronomie. Wir haben jetzt gerade ein bisschen über meinen Werdegang gesprochen. Im Grunde kann man das in jeder Branche machen, aber wenn man das in der Gastronomie macht, ich bin sicher, es gibt eine große Zukunft auch für Köche und für Serviceleute und Hoteliers auch, die in Zukunft was Cooles machen wollen. Einfach die besten Läden aussuchen, versuchen selbst auch. Und das ist auch ein bisschen was vielleicht in den letzten 2 Jahren ein bisschen anders geworden ist. Auch die Einstellung der einen oder anderen, ja, die vielleicht, und das kann man auch total verstehen, jetzt so in dieser Pandemie gar nicht so genau wissen, wo die Reise denn hingeht. Natürlich wissen wir, glaube ich, alle nicht, wie das geht, aber es gibt immer noch großartige Betriebe, die in Zukunft auch deutlich mehr machen für das Personal, glaube ich, auch tolle Orte bei euch in Österreich, diese ganzen Ski-Hotels und was weiß ich was, auch hier in Deutschland gibt es da viele schöne, tolle Hotels und Restaurants. Und ich glaube, man kann da schon noch auch eine gute Zukunft haben, wenn man straight dabei bleibt bei der Sache und wenn man gut ist und wenn man bemüht ist und den Schritt mehr tut wie die anderen, dann glaube ich, gibt es in der Gastronomie und Hotellerie durchaus gute Chancen. Und es werden sich auch neue, weil du sagst oder auch gefragt hast, was würdest du empfehlen, in welche Richtung? Ich glaube, dass es da auch neue, total gute Möglichkeiten gibt, nach der Pandemie, die irgendwann mal vorbei ist, da relativ schnell Erfolge anzufangen.
Bevor wir so jetzt auf ein paar persönliche abschließende Fragen noch kommen, zwei Sachen. A, schnell beantwortet, du bist ja der Erfinder der Gastro Premium Night bei dir am Berg, am Sülberg, aber natürlich auch gemeinsam mit Lohberger in Salzburg. Wird es die GPN weitergeben? Das war immer das Highlight auf der Internorga und in Salzburg. Wird es da was geben?
Auf jeden Fall. Also das ist ja eine Marke, die ich damals auch mit erfunden habe. Und das ist ein Thema, also auch andere Kette, wir konzentrieren das jetzt einfach, weil man ja auch mit großartigen Caterings, anderen Caterings gar nicht rechnen kann. Jetzt im Moment, zumindest mal für das erste Jahr, konzentriere ich mich jetzt einfach mal voll darauf. Aber sobald die Situation sich wieder normalisiert hat und man zum Beispiel auch mal wieder auf eine Messe gehen kann, ja, war jetzt auch in Salzburg, glaube ich, war sie, aber doch nur ganz klein. Ne? Und in der Neuge, da bin ich auch noch nicht so sehr sicher. In der Gastro ist abgesagt. Die Gastro Bremen ist ja ein Konzept, was so eine Side-Messe-Event sein soll für die High-End-Aussteller und auch die High-End-Journalisten und wie du, ja, auch die wir gesagt haben, oder wir tun uns zusammen und zeigen da was Tolles. Und auch das Besondere, dass man nicht den ganzen Tag auf der Messe rumlaufen muss und hat vielleicht nur drei Stände gesehen, sondern da haben wir einfach die Möglichkeit, das haben wir gezeigt mit der Gastro Premium, mal jetzt so viele Dinge auf einmal zu sehen und die Guten da wirklich auch zu haben. Und das ist ein Konzept, was in Zukunft, glaube ich, sogar noch viel mehr kommen wird, Jürgen, weil ich glaube, dass viele große Firmen vielleicht sagen, hey, ich habe da so viel Geld ausgegeben bei der Messe, vielleicht mache ich doch lieber, setze ich lieber auf so kleinere Side-Events, wo ich genau das finde, was ich brauche. Und insofern bin ich, was die Gastronomie betrifft, total positiv und bin sicher, dass da in Zukunft einiges gehen wird. Sobald sich die Situation wieder normalisiert hat, freue ich mich, wenn wir wieder was zusammen machen können. Wir müssen eine andere Location suchen oder vielleicht auch nicht. Mal schauen, wer hier kommt. aber lass uns da eine saubere Location suchen. Und in Salzburg sowieso, ja, haben wir ja auch immer das autark gemacht. Das war ja da auch, wir hatten immer gute Locations da, wo Zadir und wo wir wohl waren. Das wird sicher geben und ich freue mich total drauf, ja, da wieder mal, oder? Sowas zu machen zu können. Ich glaube, wir alle.
Wir brennen darauf, wir brennen darauf. Ja. Lieber Karl-Heinz, letzte Frage. Catering ist ein heißes Thema, ja. Mhm. Viele, die Catering machen, verabschieden sich da draus, es ist kein Geschäft, du fokussierst dich auf Catering. Welchen Tipp kannst du jemand geben, der sagt, okay, ich überlege, ins Catering zu gehen? Wie sollte er das angehen, wie sollte er das tun? Damit meine ich jetzt nicht die Logistik, sondern diesen gastronomischen Ansatz, die Positionierung. Was kann in der Zukunft erfolgreich sein?
Also, was beim Catering total, total wichtig ist, und das habe ich hier auch gemerkt in den Jahren, wo wir hier, ich war einer der ersten in Hamburg, der auch wirklich außer den Catering, großen eigenständigen Catering, Unternehmen, die es gab, als Hotel oder Restaurant eben auch Catering gemacht hat. Ja, warum habe ich das gemacht? Weil ich das gelernt habe, von der Pike auf, von Gerd Käfer und eben in dieser Zeit und auch lange in dem Catering-Unternehmen eben wie Käfer gearbeitet habe. Und deswegen habe ich das gemacht, weil es mir Spaß macht, weil ich weiß, wie solche Dinge funktionieren, weil Eckart fand es eben auch cool, jemanden zu haben, der so ein bisschen organisatorisch gut drauf ist und so. Also ich kann nur jedem raten, wenn er Catering machen möchte und die Richtung geht, dann wirklich auch das sehr behutsam anzugehen, weil da kann man sich eben auch ganz schnell verzetteln, wenn man dann eben nur noch auf Catering setzt und schau, wie jetzt durch die Corona-Pandemie ist es ja, ist das Catering-Geschäft eigentlich so gut wie am Boden, ja, es passiert überhaupt nichts. Jetzt haben wir ein bisschen andere Möglichkeiten durch die Pandemie, nämlich zum Beispiel diese Lieferservice-Geschichten, die sind ja durchaus interessant und attraktiv, wo man jetzt vielleicht zu Hause sein muss. Also Boxen finde ich total spannend, kann man in Zukunft immer machen. Lieferservice in der Form, dass man das, was man eigentlich im Restaurant jetzt nicht machen kann wegen der Pandemie, nach draußen bringt, finde ich ganz cool. Die auf die Schiene zu gehen, ich mache nur große Gala-Events und Premiere, habe ich auch eine ganze Zeit lang gesagt, ich mache nur coole Galas und so, kannst du im Moment nicht drauf zählen, weil die Firmen nichts Großartiges machen. Also wir einfach jetzt in der Zeit einfach nicht kalkulieren können mit schau, wenn ich jetzt ein Catering-Budget machen müsste, außerhalb des Formel-1-Themas und des Rennsport-Caterings, weil ich habe noch einen anderen Auftrag für Porsche, Messen, Caterings weltweit zu überwachen. Also wir suchen, war ich jetzt gerade in Los Angeles, wir suchen Caterer aus, die das dann vor Ort machen und ich fliege mit einem kleinen Team von 2-3 Mann hin und schaue, dass die ihren Job auch so machen. Gar ganz wichtig eigentlich, weil da ist ja doch hier und da mal Leute, die dir was versprechen oder was verkaufen, was dann vielleicht auch gar nicht so ist. Also so ein bisschen Qualitätsmanagement in der Richtung, ganz cool. Das sind so Dinge, die noch laufen, so rein nur aufs Catering. Ich würde mich tatsächlich eher, und das kann ich jedem raten, das sehr, sehr ausgewählt zu machen, wirklich die Dinge, die man auch kann, die, wo man die Kapazität auch hat dazu und vielleicht auch diese Lieferservice-Geschichte eher mal in den Fokus zu nehmen und auch so Boxen, was man einfach, was sich gezeigt hat, was die Leute eigentlich ganz spannend finden, sich da auf diesem Gebiet ein bisschen zu erweitern und das reine Eventgeschäft, glaube ich, muss man einfach in nächster Zeit noch mal ein bisschen vorsichtig betrachten.
Lieber Karl-Heinz, abschließend habe ich noch ein paar persönliche kurze Fragen an dich, ja, und ich bitte kurz zu antworten, so nach dem Motto, dass wir Karl-Heinz Hauser noch persönlich kennenlernen. Bist du bereit?
Ja.
Als Kind wollte ich werden...
Immer Koch, tatsächlich. Da gab es kein Vertun, ja.
Der Klassiker, 3 Dinge, die du mitnehmen würdest auf eine einsame Insel.
Ja, die Geschichte.
Ja, ja.
Genau, also irgendeinen schönen Schinken, ja, also ein San Daniele oder was weiß ich was, oder einen schönen Rabugo, weißt du, der, wo du über viele Tage essen kannst, ja, eine Luftmatratze und eine Frau.
Perfekt. So, jetzt kommen wir raus aus der Bequemlichkeitszone. Jetzt dann niemals auf ein Bier gehen würdest du mit?
Niemals auf ein Bier. Also im Grunde trinke ich ja mit jedem gerne ein Bier, aber wahrscheinlich würde ich jetzt nicht unbedingt mit Putin ein Bier trinken wollen. Keine Ahnung.
Dein Lieblingsrestaurant, du kennst Gott und die Welt, wo würdest du sagen, das ist wirklich, wenn ich ein Restaurant noch besuchen dürfte, das wäre es?
Wo ich noch nicht war.
Wo du schon warst, dein Lieblingsrestaurant, wo du sagst, nur einmal kannst du mehr gehen, also was wäre das?
Ich bin total gerne in Las Vegas bei Robuchon, wo er aber noch gelebt hat, in einem 3-Sterne-Laden gewesen, im MGM, ja, fand ich mega. Wirklich cool. Und aber ich liebe auch Auberge de Lille, den Häusern unter den Trauerweiden zu sitzen. Im Elsa ist gar nicht so weit weg von mir daheim. Für mich auch eines der großartigsten Restaurants, die es auf der Welt gibt.
Das letzte Mal peinlich war mir?
Ja. Also da gibt es auch immer wieder so Situationen, wenn etwas das letzte Mal tatsächlich vielleicht... etwas nicht ganz so rausging, als ich mit dem Kollegen zusammengesessen bin, der dafür sehr bekannt ist, wo ich wusste, okay, der weiß, was da ist. Und dann kam ein Kaiserschmarrn bei mir aus der Küche raus, das war mir ein bisschen peinlich. Ich sage jetzt nicht, wer da gesessen ist. Wir haben es dann nochmal gemacht.
Dieses Gastro-Konzept hätte ich gerne selbst erfunden. Was wäre das? Wo du sagst, wow, das ist echt
also
geil.
Ich bin ein großer Fan von Zuma, ja, von Rainer Becker, den ich im Übrigen auch kenne. Zu dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit, wo ich in Königshof war, waren wir zusammen. Ja. Er war Chef Gartmarché, ich war Kommissosse. Und dieses Konzept Zuma finde ich schon geil. Das hat er richtig, richtig gut gemacht. Mega.
Vorletzte Frage, Karl-Heinz. Deine Henkersmahlzeit?
Meine Henkersmahlzeit? Ochsenzunge in Rotweinsoße.
Die letzte Frage. Daran wird sich die Menschheit an mich erinnern.
Ah, ich glaube, die Menschheit, ja, ist gar nicht so einfach. Aber einfach auch, glaube ich, so Dinge wie so ein G20-Gipfel, ja, den wir gemacht haben. Ja, also einfach die ganzen Dinge, die wir bewegt und diese Vielseitigkeit in der Gastronomie, die wir gezeigt haben, das, glaube ich, bleibt vielleicht dem einen oder anderen noch in Erinnerung. Ob das der Menschheit in Erinnerung bleibt, das kann ich dir nicht sagen, aber. Es gibt doch bestimmt ein paar Punkte, die da hängen bleiben können.
Auch vor allem ist es nicht vorbei. Bei dir geht's weiter. Also ja, ich freue mich sehr, wenn wir dich weiter begleiten dürfen in all privaten und beruflichen Dingen. Noch einmal der Hinweis, rollinbin.com, Jobs, Karl-Heinz Hauser. Ich würde mich bewerben. Wenn ich noch jung wäre, Karl-Heinz, ich würde mit dir um die Welt fliegen.
Ja, oder? Wir hätten Spaß, glaube ich.
Absolut. Ich danke dir vielmals. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen, und gemütlich wieder gemeinsam ein Bierchen trinken können.
Da freue ich mich auch drauf. Ich wünsche uns jetzt erstmal allen frohe Weihnachten und dass man wirklich da ein bisschen zur Ruhe kommt, das Corona-Thema mal sich ein bisschen verabschiedet und wir wieder genau in Ruhe und vielleicht auch vielen Menschen auf irgendeiner Messe, auf irgendeiner Veranstaltung Gastronomie mal wieder so genießen können, wie wir es aus unserem alten Leben gewohnt sind. Das wird mich sehr freuen. Dir alles Gute, Jürgen. Vielen Dank für deine Freundschaft auch und für deine stetige Unterstützung. Ja, also du bist schon sehr besonders und Rolling Pin ist auch wirklich sehr, was du aus diesem Laden gemacht hast. Ich könnte jetzt umgekehrt mal einen Podcast mit dir machen, ja, wie du denn das so alles hingekriegt hast, weil das ist schon auch außergewöhnlich. Das war so ein kleines Plättchen, was man irgendwo am Bahnhof kaufen könnte vor 25, 30 Jahren. Und was du aus diesem Ding gemacht hast, ist schon wirklich außergewöhnlich. Da darf ich dir auch mal ein großes Kompliment aussprechen. Und das mit einer Art und mit einer Power, mit einem Elan und einer Energie. Großen Respekt. Vielen Dank.
Ich danke dir. Danke, danke. Grüße an deine Familie, hab eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns bald wieder. Danke vielmals. Karl-Heinz Hauser.
Alles Liebe. Ciao, ciao.
Ciao.